verführerisch. Der muss gut sein. Das muss der beste Honig sein, den ich jemals gerochen habe, dachte sich der Bär. Und er versuchte alles, um an diesen Honig zu kommen. Alles. Wirklich alles. Alles, was Bären so versuchen können halt. In ihren Möglichkeiten. Naja, mit dem Hüpfen ging es nicht ganz so gut. Das Klettern klappte auch nicht so ganz. Der Baum war so unglaublich dick und er fand keinen Halt. Er überlegte sich, ob er auf einen anderen Baum klettern könnte und vielleicht rüberspringen. Und dann dachte er sich, naja, das mit dem Rüberspringen ist vielleicht auch nicht ganz so einfach. Die Zweige, die bogen sich so unter seinem Gewicht. Der Bär schwitzte, der Bär kämpfte und irgendwann sank er mit dem Rücken zum Baum auf seinen Po und gab auf. Er erhob sich, taperte weg, streckte noch einmal den Kopf in die Luft und roch und sagte, der Honig, der war bestimmt nicht mehr gut. Ich glaube, wenn wir als Christen über das Thema Einheit sprechen, geht es uns oft wie dem Bären. Einheit, oh, das klingt doch so gut. Einmütig, gemeinsam, in einer Stimme redend. Och, ist das nicht eine schöne Vorstellung? Und ganz oft drehen wir uns dann um, sinken auf den Boden und geben auf. Ja, anstatt weiter zu kämpfen, neue Wege zu suchen, gehen wir lieber. Naja, der eine hat mir nicht geschmeckt und der andere auch nicht. Es war einfach zu schwierig, der Honig hing zu hoch, die Erwartungen waren zu hoch. Wir passten einfach nicht zusammen. Ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt. Und dann gehen wir. Die waren mir zu streng, die waren mir zu uneinsichtig, die waren mir zu charismatisch. All das, diese Liste, die können wir bis ins Endlose weiterführen. Ja, und wenn man dann so in die Geschichte der Uneinigkeit von Christen guckt, dann wirft diese Geschichte ihre Schatten auf die ganze Welt. Und wenn man dann so im Internet mal so ein bisschen recherchiert, so, dann amüsiert sich die Welt sogar darüber. Ja? Wie sich Christen so uneinig sein können, über Märchenbücher wird dann gesagt und so, ne? Scheinheilige Bücher. Ja, Einheit. Woran liegt das, dass es uns Christen so schwer fällt, Einheit zu leben? Und damit meine ich nicht die Einheit von euch mit der Einheit der evangelischen Kirche hier vor Ort und der katholischen. Damit meine ich die Einheit hier in diesem kleinen Räumchen. Da fällt uns das doch schon schwer. Ich glaube, es geht uns einfach oft wie dem Bären. Wir finden keine geeigneten Wege. Wir wissen nicht, wie wir es hinkriegen sollen. Und anstatt alles dafür zu tun, dass wir es hinkriegen, machen wir es oft wie der Bär. Wir belügen uns selbst und hauen einfach ab. Ich möchte mit euch heute einen Text durchgehen aus dem Epheserbrief, aus Kapitel 4. Ein zentraler Text, da redet Paulus über diese Einheit. Und dazu lesen wir, nicht vom Suchen und Finden. Entschuldige, da ist noch eine PowerPoint auf dem Stick. Und die heißt Einheit. Und da steht auch Stadthagen mit bei. Suchen und Finden, das ist das Lego. Das war deins, ja, das war deine PowerPoint, genau. Ja, keine Panik, keine Hektik. Kriegen das schon hin. Hätte ich jetzt meine Bibel mit, ne? Ich habe mich heute, dann hätte ich jetzt vorlesen können, genau. Da schreibt Paulus in Kapitel 4 ab Vers 3, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Man könnte über diesen Text auch die Überschrift setzen, tue alles für die Einheit. Paulus verdeutlicht, dass die Einheit der Gemeinde aus der Einheit unseres Gottes resultiert. denn wir haben alle den einen Geist, der uns zu einem Leib macht. Denn wir glauben alle an den einen Herrn, auf den wir getauft sind und der uns eine Hoffnung und einen Glauben schenkt. Und wir sind alle eine Familie, weil wir den einen Vater haben, der über alle regiert und in allen wirkt und lebt. So einfach ist das mit der Einheit. Schon sind wir durch mit dem Thema, oder? Können wir uns anderen Dingen zuwenden? Ja, wie ist das denn eigentlich? Nur weil wir einen Geist haben, nur weil wir einen Vater haben, einen Glauben, eine Hoffnung, da fängt das schon an. Haben wir wirklich alle ein und dieselbe Hoffnung? Ja, haben wir alle ein und denselben Glauben? Beim Vater sind wir uns ja noch einig, aber bei den anderen Dingen fängt das schon an, interessant zu werden. Nehmen wir mal ein Beispiel. Da ist eine Familie, ein Ehepaar, verheiratet, die haben 3 Söhne und naja, wie das manchmal so ist, es funktioniert nicht immer so gut und die Eltern, die halten eigentlich nur durch, bis die Söhne endlich aus dem Haus sind. Ne? Und dann platzt das Fass, dann läuft es über, dann knallt es an allen Ecken und Enden und beide gehen ihre eigenen Wege. Die Söhne trifft das genauso, die zerstreiten sich alle, der eine geht nach Australien, der andere nach Amerika, der nächste nach Frankreich. Die ändern sogar ihre Namen, ne? Weil die sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Streit ohne Ende. Wer von euch würde behaupten, sie sind keine Familie mehr? Keiner, oder? Familie sind die immer noch, oder? Sieht zwar keiner mehr, fällt auch nicht mehr auf, aber wenn man die Geburtsurkunden anschaut, dann sind sie immer noch eine Familie. Durch Geburtsrecht, durch Eherecht sind sie Familie. Und das macht Paulus uns hier klar, ihr könnt die Einheit überhaupt nicht zerstören, könnt ihr gar nicht, denn die Einheit ist euch geschenkt. Die Einheit ist euch gegeben, weil ihr wiedergeboren seid. Geburtsrecht. Das, was wir machen können, wir können diese Einheit entstellen. Wir können die so verschandeln, dass keiner mehr sie erkennen kann. Ehe und Geburt kann bei der Familie die Einheit, durch Ehe und Geburt kann die Familie die Einheit nicht leugnen. Und wir können das auch nicht, das macht Paulus hier klar. Genauso wie die Familie Familie ist, genauso sind wir ein Leib. Wir sind eine Familie in Christus. Wir sind Brüder und Schwestern. Das können wir nicht wegdiskutieren. Wir haben einen Vater, einen Herrn und einen Geist. Und diese Einheit, sagt Paulus, tut alles dafür, dass diese Einheit auch sichtbar wird, dass andere Menschen das sehen. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ein ganz entscheidender Hinweis, sein Frieden. Gottes Frieden, der in uns lebt. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Der ist das Band, der uns zusammenhält. Unfrieden hält nichts zusammen. Der Frieden, den er uns gibt. Aber, naja, hört sich alles gut an, aber wie soll das denn so praktisch aussehen? Denn eins ist doch klar, wenn die Einheit, ja, die Gott uns schenkt, nicht zerstört werden kann, dann können wir doch alles dafür tun, um sie unsichtbar zu machen. Und ich lese uns dazu die Verse 1 und 2, die Paulus schreibt. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Ich glaube, hier beschreibt Paulus Frieden. Und dieser Frieden, die Basis für diesen Frieden ist, da muss ich an das denken, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr eine Einheit seid, dass wir eine Einheit sind. Auch wenn ich nicht in diese Gemeinde gehöre, so gehöre ich doch mit dazu. Das ist doch klasse, oder? Wir brauchen uns eigentlich nur lieben. Wenn Liebe so gelebt wird, kann Einheit wachsen, kann Einheit sichtbar werden. Dann wird Einheit deutlich. Tue alles für die Einheit, indem du deine Geschwister liebst. Ich stelle dir mal ein bisschen beiseite, dann habt ihr, könnt ihr besser sehen jetzt, ne? Ich mache hier alles anders. Ich mache hier ein bisschen Unfrieden, damit ihr es gleich ein bisschen schwerer habt. Ne? Also, das Kennzeichen letztendlich von Einheit oder das Mittel für Einheit, um Einheit sichtbar zu machen, ist Gottes Frieden in uns und dieser Frieden geschieht in Liebe. Tue alles für die Einheit, indem du deine Geschwister liebst. Und dabei geht es um gelebte Liebe. Ich muss da an meine eigentliche Ursprungsheimatgemeinde denken. Die ist in Aalen, gar nicht so weit weg von hier, ne? 120 Kilometer, glaube ich, oder so ungefähr. Da hatte ich ganz frisch nach meiner Bekehrung, war ich noch so ein bisschen hippiger, ne, flippiger Jesus-Freak, Jesus hier, Jesus da und so. Ne? Und dann haben wir so Ideen gehabt, ne, oh, Gästegottesdienst machen, ne, wir müssen mal gucken, dass wir Außenstehende erreichen. Und naja, Gästegottesdienst, ne, dann muss ja frisch und jung sein und so. Ja, und dann haben wir dann so richtig einen abgelassen, Sonntag 17:30 Gottesdienst haben wir den genannt. Und dann kam der Erste und war lange für gebetet und Leute eingeladen und die Hütte war voll. Unter anderem waren auch viele Gemeindemitglieder da. Auch viele ältere Gemeindemitglieder waren da. Und naja, gut, Schlagzeug, laute Musik, ne, peppiges Anspiel, lockere Sprache in der Predigt. Und nach dem Gottesdienst kam einer der Älteren auf mich zu. Und ich dachte schon, oh, was kommt jetzt? Und dann kam Jörn, also... Wir haben uns unterhalten und wir haben gemerkt, für uns ist das nichts. Aber wir haben beschlossen, wir sind den nächsten Gottesdienst, wenn ihr den macht, sind wir auch wieder da. Aber dann gehen wir in den Keller runter und dann beten wir während des Gottesdienstes. Ja, also manch einer hat einen anderen Ausgang der Geschichte im Kopf gehabt, ne? Das kann auch anders sich anhören. Das ist gelebte Liebe. Also das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich sage, oh, wie schön ist das. Und es war für mich eine vorbildhafte Handlung. Ich weiß, wenn ich irgendwann mal, ich sag's mal, ne, so ein bisschen gesetzter bin und ich nicht mehr so viel Veränderung möchte und ich eigentlich so aufs Ende zugehe, so lebenssatt wie Abraham vielleicht oder so, ja, dann sage ich, okay Jungs, macht ruhig. Die Zeiten ändern sich, es bewegt sich, solange ihr alle auf der richtigen Basis steht. Ja, solange wir alle ein und denselben Herrn haben und alle ein und denselben Glauben haben und dieselbe Hoffnung haben, nämlich dass Christus wiederkommt, dann können die Dinge auch mal ein bisschen anders aussehen. Dann setze ich mich auch in den Keller und dann bete ich. Ja, dann bete ich dafür, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist gelebte Liebe. Finde ich total genial. Aber um diese Liebe leben zu können, müssen wir Christus ähnlicher werden. Da müssen wir Christus ähnlicher werden. Und was ist dann Liebe? Wie hat Christus uns Liebe gezeigt? Und dann stoße ich schon seit Jahren immer wieder auf eine Definition von Liebe, die so zu meinem Herrn passt, dass ich die einfach gar nicht anders definieren kann, als ich sie gefunden habe. Liebe ist Dienst. Und Dienst ist immer Erniedrigung in bestimmte, oftmals unangenehme und schmerzliche Verhaltensweisen hinein, um den anderen zu gewinnen. Das ist das, wie Christus uns seine Liebe gezeigt hat. Demütigung in schmerzliche, unangenehme Verhaltensweisen hinein, um den anderen zu gewinnen, um dich zu gewinnen, ist er ans Kreuz gegangen. Er hätte nicht gemusst. Vater, wenn, dann lass doch gerne den Kelch an mir rübergehen, vorübergehen. Jesus war da auch Mensch. Er hat seine Liebe gezeigt, indem er das getan hat. Und dann frage ich mich, gelebte Liebe, wenn ich die so definiere, ich glaube, dann hätten wir an vielen Stellen wesentlich weniger Probleme. Wenn uns der andere da wichtiger wäre als ich selbst, den anderen zu gewinnen, den anderen zu behalten, da wird Einheit sichtbar. Liebe ist Dienst. Wenn Liebe so gelebt wird, wow, dann kann was wachsen. Dann geht's vorwärts. Aber Ich glaube, dass wir oft damit ein Problem haben, weil wir das, was Paulus hier sagt, vergessen. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Das vergessen wir vielleicht nicht so schnell, aber den Satz danach. Und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Ich denke oft, das ist so ein kleiner Exkurs, ne? Jetzt auf einmal das Thema Berufung. Paulus schneidet hier auf einmal, ne? Ihr seid gerufen und ihr seid berufen. Ich denke immer, wenn ich mich mit so Christen unterhalte, egal wo ich unterwegs bin, so, ne? Und dann frage ich manchmal so, hey, was ist denn deine Berufung? Keine Ahnung. Warte ich schon seit Jahren drauf. Ne? Ich sitze da, gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst und warte, Frank hat das gestern so schön gesagt, warten darauf, dass der Himmel öffnet und Gott Zettel regnen lässt. Ne? Mit deinem Namen drauf, mit deiner Berufung drauf. Wo möchte Gott mich haben? Was ist mein Auftrag? Und nichts passiert. Paulus, für den ist das alles gar keine Frage. Also, der sagt hier ganz klar was. Du bist zum Glauben gerufen und du sollst ein Leben führen, das dieser Berufung würdig ist. Diese Berufung, die gilt der Gudrun genauso wie dem Jörn und allen anderen hier. Du hast eine Berufung. Brauchst gar nicht mal warten, bis sich der Himmel öffnet und Zettel regnen. Ja, oder bis dir ein brennender Dornbusch begegnet. Ne? Oder bist du in den Himmel abgerufen, wie es dir glühende Kohlen auf die Lippen gelegt werden. Brauchst du gar nicht. Hast eine Berufung. Deiner Berufung würdig, deinem Glauben würdig zu leben. Hoho. Leute, ganz ehrlich, ich will auch gar keine andere Berufung mehr. Da habe ich schon genug mit zu tun. Wisst ihr, was das heißt, was dahinter steckt? Ich nenne das immer so gerne so, das ist, Das ist so unsere allgemeine Berufung. Das ist eine allgemeine Berufung. Da stecken alle allgemeinen Aufträge hinter, die wir in der Bibel finden. Ja, das, was Paulus am Anfang sagt, ne? Sanftmütig, geduldig, barmherzig. Ja, die ganze Bergpredigt kann ich da reinpacken. Die ganzen Briefe, die Paulus geschrieben hat, an die Korinther, an die Epheser. Och, da sind so viele Aufgaben drin. Die sollen wir alle erledigen, weil das... Damit zeigen wir, dass wir unserer Berufung würdig leben. Willst du noch irgendwie eine zusätzliche Berufung haben heute oder so? Irgendeinen Spezialauftrag? Nee, lieber nicht, oder? Also das reicht schon eigentlich. Wir sind in erster Linie dazu aufgefordert, und zwar alle, dieser allgemeinen Berufung, oder ich nenne sie auch gerne primären Berufung, zu folgen. Und da habe ich genug zu tun. Und wenn du dann auf spezielle Berufungen wartest, hast du in der Zeit auf jeden Fall schon mal genug zu tun. Dann kommt Gott vielleicht auch mal mit einem Spezialauftrag. Ja? Aber zuerst primäre Berufung leben, Liebe untereinander üben. Tue alles für die Einheit, indem du deine Geschwister liebst. Kommen wir zurück zur Einheit. Lesen wir die Verse 7 bis 13. Da sagt Paulus, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jeden hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, das ist immer so eine Textstelle, wo ich immer merke, so, da haken viele im Kopf aus, was will Paulus da sagen, völlig kompliziert, ganz einfach, easy going. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufgestiegen, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, logisch, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen. Ne, Paulus kann ganz schön kompliziert sein manchmal. Bis über die höchsten aller Himmel. Um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Man könnte auch übersetzen, die Hirten, die auch Lehrer sind. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Paulus' Thema ist hier Einheit. Und er bringt in dieses Thema die Geistesgaben mit rein. Warum tut er das? Paulus sagt, tu alles für die Einheit, indem du deine Gaben einsetzt. Auch das ist ein Teil unserer Berufung Und das ist nicht eine allgemeine Berufung. Also nicht die primäre, die wir alle haben. Da hast du eine persönliche Berufung. Denn Paulus sagt, einige sind Apostel, einige sind Lehrer, einige Hirten, einige Seelsorger, einige Diener, einige mit der Sprachenrede, einige mit Wundertaten, einige mit Heilung. Nicht alle. Da erlebst du persönliche Berufung. Und das ist schon spannend. Also noch immer keine spezielle Sonderberufung, ne, hier Volk aus Ägypten führen und so diese Dinge, sondern hier geht es darum, persönlich Dinge zu entdecken. Und das, was Paulus hier so kompliziert beschreibt, ist eigentlich ganz einfach. Es war früher total normal, dass wenn Feldherren von ihrem Feldzug erfolgreich wiedergekommen sind, ja, dann hat das Volk da gestanden und hat gejubelt, super. Und dann hat er im Grunde genommen wie beim Karneval Kamelle geschmissen. Ja, dann wurde die Beute verteilt. Dann hat das Volk, alle haben was gekriegt. Und Paulus sagt hier, genau so macht Jesus das auch. Ja, der ist vom Himmel herabgekommen. Der ist bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Er hat den Satan besiegt, wieder hochgekommen und hat Gaben ausgeteilt. Durch den Heiligen Geist. Der Kamelle geschmissen. Und nicht zu wenig. Wir haben alle was. Ja, jeder nach seinem Maß. Der eine kriegt eine Bonbon-Tüte und der andere kriegt 10 Bonbon-Tüten. Ja, aber wir kriegen alle was. Wer von euch kann mir seine Gaben nennen? Jetzt innerhalb von 15 Sekunden. Das hat mal ein Prediger gemacht, da war ich noch ein bisschen jünger im Glauben. Und ich habe da gesessen und ich habe gedacht, wer bist du denn? Was willst du denn jetzt von mir? Ne? Konnte ich nicht. 15 Sekunden, hallo? Ich bin noch nicht im Ratespiel. Ja, buzzern, wupp, ich weiß es. So, nee. Boah, ich war sauer innerlich. Aber ich habe dann darüber nachgedacht. Und gesagt, ja, Weil er hat dann gesagt, wenn du das nicht kannst, dann kennst du deine Gaben wohl höchstwahrscheinlich nicht. Oder du lebst sie nicht. Und da habe ich drüber nachgedacht. Auch wenn er mich verärgert hat. Ich habe angefangen, drüber nachzudenken. Und gesagt, ja, Und dann sage ich, ja, ich kenne meine Gaben schon, aber so das mit dem Leben, das ist noch nicht so ganz so. Heute, wenn Sie sagen, Jörn, 5 Sekunden gebe ich dir. Ich sage, ich brauche keine 3. Weil ich meine Gaben kenne und weil ich sie lebe. Und ganz ehrlich, das müsst ihr auch können. Eure persönliche Berufung entdecken. Eure persönlichen Gaben, eure Geschenke auspacken. Die Geschenke hast du. Ganz oft sehe ich, dass die Menschen, die haben diese Geschenke und die nehmen die und die stellen die an die Seite. Die bewundern die sogar manchmal. Ja, euch das schön eingepackt. Ne? Oh, das lasse ich mal stehen. Der Herr hat mir geschenkt. Ne? Nee, auspacken. Nee, mach ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, was da drin ist. Und vielleicht steckt da ja sogar Arbeit hinter. Ne? Also da ist so ein Lego-Bausatz drin mit 5000 Teilen. Den muss man ja erstmal zusammenbauen. Oh Mann, ist ja richtig was zu tun. Nee, lass mal lieber. Lass mal da stehen. Und irgendwann verstaubt das und irgendwann vergisst man das. Und dann sitzt man da 15 Jahre auf dem Stuhl, 20, 30 und wartet darauf, dass der Himmel sich öffnet und Gott irgendeine spezielle Berufung für mich hat. Ja, aber meine Geschenke packe ich nicht aus. Macht das mal mit euren Kindern Weihnachten. Lass mal die Geschenke stehen bis nächstes Jahr Weihnachten. Also wir sind Kinder Gottes und wenn wir beschenkt werden, dann dürfen wir aufreißen, dürfen wir ausprobieren, dann dürfen wir bauen, ne, nach Anleitung und auch mal ein bisschen Freestyle. Dürfen wir. Dafür sind wir beschenkt. Ja, Geschenke sind dafür da. Und Gott wird nicht kommen und sagen, ey, ne, jetzt habe ich dir was geschenkt, du musst mir jetzt was schenken. Sagt er gar nicht. Ich meine, das sollten wir eigentlich freiwillig tun, weil wir sind so überreich beschenkt. Also eigentlich ist es ganz logisch, dass wir sagen, ich schenke dir alles. Also alles, was ich habe, habe ich eh von dir. Also ich kann dir eh nicht mehr geben. Also interessant an der Stelle, ja, tue alles, indem du deine Gabe einsetzt. Und wenn du deine Gabe nicht kennst, wenn du sie nicht kennst, dann mach dich auf den Weg. Versuch sie herauszufinden. Ja, jetzt kommt natürlich, ja, wie geht das? Jetzt haben wir so ein Berufungsseminar gemacht. Ja, da gibt es so Möglichkeiten, Gabentests zu machen. So gibt es unterschiedliche Methoden, um den Gaben auf die Schliche zu kommen. Und das ist auch alles schön und gut, ist auch alles wichtig. Aber wisst ihr, was am wichtigsten ist? Das Allerwichtigste ist, dass wir unserer ersten Berufung folgen. Nämlich unsere allgemeinen Aufträge erledigen. Weil wenn ihr das mal, wenn ihr euch mal hinsetzt und mal nur das Neue Testament nehmt und ihr lest das mal so in einem Schwung durch, Ja, geht übrigens, ne, so ein paar Stunden kann man sich schon mal Zeit nehmen. Oder nehmt euch mal eine Woche Zeit. Neues Testament von vorne bis hinten. Und schreibt mal nur die Dinge raus, nur so die Adjektive, die kommen wie ne, barmherzig, gastfreundlich und so. Und das schreibt mal alles raus. Und wenn ihr diese ganzen Adjektive alle rausgeschrieben habt, wisst ihr, was dahinter steckt? Da stecken alle geistlichen Gaben drin. Alle. Da ist die Gabe des Gebets mit drin, da ist die Gabe der Evangelisation mit drin und so. Das sind alles schon, das ist uns alles schon als allgemeiner Auftrag gegeben. Und wenn wir anfangen, diese allgemeinen Aufträge zu erledigen, wenn wir anfangen, regelmäßig zu beten, dann wirst du erkennen, ob du da vielleicht sogar eine Geistesgabe drin hast. Ja? Also die Geistesgabe des Betens ist nochmal was Besonderes. Beten sollen wir alle. Ja, aber wenn einer die Geistesgabe des Gebets hat, dann ist das nochmal eine besondere Füllung, eine besondere, manchmal sagen Salbung oder sonst irgendwas, ja, will ich gar nicht. Ich sage, dann ist das einfach nur so, dass Gott sagt so, wow, das ist nochmal eine Schippe obendrauf. Die Gabe des Glaubens, wir sollen alle glauben, sind wir alle zu berufen. Ja, aber manche, so, die haben die Gabe des Glaubens, also, boah, an was die alle glauben können, dann denkst du, oh Mann, ja, aber brauchen wir Visionäre? Ja, Menschen, die nach vorne gehen, die sagen, ey, der Herr, der wird das machen. Kein Thema, wir haben keine Kohle für das Gebäude, kaufen wir trotzdem. Und alle schlagen die Hände über den Kopf. Aber alle wissen, boah, der hat die Gabe des Glaubens. Wenn der das glauben kann, dann können wir mitglauben. Die Gabe des Glaubens heißt, ich glaube für euch mit. Die Gabe des Gebets heißt, ich bete für euch nochmal mit. Aber diese Gaben, die finden wir am besten raus, indem wir unseren allgemeinen Auftrag leben. Unsere allgemeine Berufung, weil dann deine Geschwister werden dann merken, ja, wenn ihr im Gebet zusammensitzt, werden die merken, ey, boah, irgendwas ist bei dem anders als bei uns allen. Also wenn der betet, ja, oder wenn der von Dingen spricht so und sagt, was er glaubt, so, dann merken wir, da ist was. Und dann kommst du in deine persönliche Berufung. Dann findest du deinen Platz am Leib. Dann zeigt der Herr dir, wo er dich haben möchte. Finde ich super genial. Tue alles für die Einheit, indem du deine Gaben einsetzt. Ja, die Gaben, die Gott uns schenkt, die sind mächtiger und stärker als alle Widerstände, die uns begegnen können. Das ist so super, so genial. Gott hat ja für alles gesorgt, alles Gute ist schon vorbereitet. Wir müssen ja nur noch gehen. Ja, so wie Josua, sagt er auch, ne? Sei stark und mutig und halt dich an mein Wort und dann wirst du Erfolg haben. Alles Land, das vor dir liegt, habe ich schon gegeben, du musst nur noch deinen Fuß reinsetzen. Das ist genau das Gleiche. Es ist alles vorbereitet, es ist alles da. Jeder von uns hat Gaben bekommen. Keiner kann sagen, ich habe keine. Ja, mancher kriegt ein Talent, mancher kriegt 10 Talente. Ja, sagt die Bibel auch, der Geist teilt aus, wie er will. So, das überlassen wir auch mal ruhig. Gott, der hat das schon gut im Blick. Der wird uns nicht überfordern. Ja? Jesus sagt, nehmt mein Kreuz auf euch, denn meine Last ist leicht. Mein Joch ist leicht. Also wir müssen schon was auf uns nehmen. Aber wir werden es auch tragen können. Das, was Gott dir schenkt, das, was Jesus dir schenkt, wird dich nicht überfordern. Es wird dich sicherlich mal an deine Grenzen bringen. Ja? Ganz bestimmt. Aber letztendlich kannst du darauf vertrauen, dass das, was er dir gibt, dass du das einsetzen kannst. Du deiner persönlichen Berufung folgen kannst, deine Gaben leben kannst und Gott das segnen wird. Lerne deine Gaben kennen und hilf anderen, ihre Gaben zu entdecken. Ich sehe immer wieder Menschen in Gemeinden, die leben ihre Gabe sowas von offensichtlich, eine Leitungsgabe zum Beispiel, ja, und die wissen das gar nicht. Da sagt ja manchmal, ist ja nicht schlimm. Wir müssen gar nicht, alle hier machen was und alle sind drin irgendwie und wir brauchen da gar nicht drüber predigen und gar nicht drüber lernen und so, ist alles gar nicht so wichtig. Denke ich mir, doch, ist wichtig. Weil es ist wichtig, dass du weißt, dass du eine Leitungsgabe hast, weil du das dann reflektieren kannst, weil du dich dann entwickeln kannst darin und weil du andere dann darin unterstützen kannst. Weil das tun die Leute nämlich nie, wenn die eine Gabe leben, ohne zu wissen, dass sie eine haben. Dann geht derjenige weg irgendwann aus der Gruppe und ist kein Nachwuchsleiter da. Ist kein neuer Begrüßungsdienst an der Tür. Wir haben bei uns in der Gemeinde, in der ich jetzt bin, haben wir jemanden, boah, da geht einem so das Herz auf, wenn der sonntags morgens an der Tür steht. Also wenn der nicht die Gabe der Gastfreundschaft hat, dann weiß ich nicht, was die Gabe der Gastfreundschaft ist. Die Art und Weise, wie der Menschen anschaut, wie der Menschen begegnet, in einer Freundlichkeit, wie schnell der die Namen der gelernt hat. Und wow! Und ich denke immer, ich sage mal, Udo, ja, der denkt dann jetzt auch drüber nach, ah, irgendwann muss ich auch mal aufhören und ich möchte auch mal was. Ne? Und dann sage ich, Udo, du hast die Gabe der Gastfreundschaft. Ich habe die nicht. Bitte schau doch mal, wer die noch haben könnte. Ja, du hast da eine Ahnung von. Du weißt, was da für ein Herz hintersteckt. So, guck doch mal nach Menschen, die das auch haben. Weil wenn du irgendwann aufhörst und sagst, ich bin jetzt nicht mehr oder ich bin jetzt im Krankenhaus, weil ich bin so alt und ich kann nicht mehr, ist ja, dann ist kein anderer da. Und dann fehlt uns dieser Begrüßungsdienst, der so unglaublich wichtig ist. Unglaublich wichtig. Also Gaben erkennen, ja, bewusst auch mal auch das zu reflektieren, euch das mal gegenseitig zu sagen, total wichtige Geschichte. Gehen wir weiter. Paulus ist noch nicht fertig. Paulus hat ja immer irgendwie voll was drauf. Ab Vers 13 sagt Paulus dann, das soll dazu führen, also alles Vorhergesagte, soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die trügerischen oder Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. So. Danke für das Wasser. Paulus macht hier deutlich, tut alles für die Einheit. Was habe ich falsch gemacht? Ja, okay. Ach, der Text geht noch weiter, schuldig. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen, das ist ein Rechtschreibfehler, verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Tue alles für die Einheit, indem du nach persönlicher Reife strebst. Tue alles für die Einheit, indem du deiner persönlichen Reife strebst. Im Umgang mit deinen Geschwister ist wichtig, Leben deiner Gabe ist wichtig und das hier ist genauso wichtig. Persönliche Reife kommt nicht von alleine. Paulus sagt dir, da musst du nach streben. Das sollte dir ein Anliegen sein. Und wenn ich jetzt an unser Wochenende denke, ja, gerade das Disprofil Persönlichkeit, wie bin ich eigentlich, wie hat Gott mich geschaffen, ja, dann entdeckt man auch eine ganze Menge Reifungspotenzial. Es mag so bestimmte Typen geben, die denken von sich, ich bin gut, so wie ich bin. Ja, grundsätzlich stimme ich dem zu, aber da gibt es doch noch so das ein oder andere, was vielleicht nicht ganz so gut ist. Weil wer von sich selbst denkt, ich bin gut, so wie ich bin, also das ist schon Anmaßung. Dann sage ich ja eigentlich, ne, ich bin perfekt, aber perfekt ist nur Gott. Hier macht Paulus klar, wir sollen mal perfekt werden. Nämlich verwandelt werden in das Bild Christi. Der ist der Maßstab. Nicht der alte Adam, der neue Adam. Das ist der Maßstab. Und da haben wir alle noch eine ganze Schippe oben drauf zu legen, bevor wir da hinkommen, oder? Ich bin so unglaublich dankbar, dass Gott mich nicht so sieht. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich wissen darf, dass Gott mich durch Christus anschaut. Gott schaut dich durch Christus an. Und weißt du, wen er sieht? Er sieht den Menschen, den er sich von Anfang an gedacht hat. Perfekt, so wie Christus. Aber wenn Christus dich anschaut, dann sieht er dich, wie du gerade bist. Und dann ist sein größtes Anliegen, aus dir das zu machen, was Gott schon sieht. Und das ist persönliche Reife. Heiligung. All die Dinge, die dahinter gehören. Und da gehören die ersten Punkte wieder zu, ne? Da kommt wieder die Berufung rein. Berufung, lebe deine allgemeine Berufung. Lasst uns danach streben, lasst uns im Wort forschen, lasst uns gucken, wie kann das funktionieren, wie kann das aussehen. Finde deine persönlichen Gaben raus, weil auch durch die Geistesgaben das sind Wachstumsprozesse. Ja, das sind Reifungsprozesse. Ich predige jetzt schon seit 20 Jahren. Wenn ich mir meine ersten Predigten anhöre, dann sage ich immer, oh meine lieben Geschwister, wie geduldig wart ihr doch mit mir. Wie liebevoll seid ihr doch mit mir umgegangen, dass ihr das ertragen habt. Ja? Also da konnte man schon Potenzial entdecken, gar keine Frage. Ne? Aber es war noch ganz schön vergraben an manchen Stellen. Und auch heute noch erlebe ich Situationen, ich habe jetzt vor 3-4 Wochen hatte ich 2 Predigten hintereinander und da ist mir so ein bisschen der geistliche Kragen geplatzt und habe ich mir so ein bisschen auf den Tisch gehauen. Da habe ich über die Stränge geschlagen und da musste ich im Nachhinein auch sagen, als ich mir das angehört habe, liebe Geschwister, tut mir leid, ich entschuldige mich bei euch, das war ein bisschen Fille. Aber andere sagen, ja, guck mal, was raus geworden ist, wie viel wir jetzt gerade diskutieren und wie viele Gespräche wir haben und was sich bewegt. Und dann denke ich, ja, ist gut, aber ich hätte das trotzdem das ein oder andere ein bisschen liebevoller sagen können. Tue alles für die Einheit, sagt Paulus. Und nicht dafür, dass Einheit entsteht, sondern dafür, dass Einheit sichtbar wird. Haltet die Augen auf, ja, in eurem eigenen Leben. Lebt Gemeinschaft, indem ihr aufeinander Acht habt. Tauscht euch aus über eure geistlichen Reifungsprozesse. Erzählt euch gegenseitig, was ihr mit Christus erlebt habt. Welche Worte euch gerade beschäftigen aus der Bibel. Wachst gemeinsam. Das ist Einheit. Das kann so schön sein. Das kann auch so anstrengend sein, gar keine Frage. Das wissen wir alle. Ja, Familie ist anstrengend, ne? Aber Familie kann auch wunderschön sein. Und das ist unser Vorbild. Paulus, der das so anspricht, hat, glaube ich, auch so einen Spruch aus dem Korintherbrief im Kopf gehabt. Mir noch ein wichtiger Punkt an der Stelle. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ja, er sagt, wir sollen reif werden und mündige Kinder werden. Ja, und die Korinther spricht das so an. Ihr habt euch von den Vorstellungen, Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die doch noch nicht vertragen könnt. Reifungsprozesse. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Da stehen wir alle an verschiedenen Stellen. Alle. Ich bin schon 20 Jahre lang in einem Reifungsprozess. Im Glauben bin ich 20. Und ich habe Geschwister, die sind im Glauben 2. Und ich habe Geschwister, die sind im Glauben 40, aber noch auf dem Stand vom 2-Jährigen. Und ich habe Geschwister, die sind 5 und da habe ich das Gefühl, die sind auf dem Stand vom 40-Jährigen. 60 Jahre. Und immer noch nicht fertig, oder?
Veränderungsbedürftig.
Ja. Also wenn wir in der Haltung bleiben, sind wir auf einem guten Weg.
Eine Sache, Paulus schreibt, wer die Berufung und Erwählung festmacht, wird auf jeden Fall strauchen.
Richtig. Aber das müssen wir erstmal festmachen. Und wie machen wir das fest? Wie werden wir mündig? Wie werden wir beständig? Und Paulus benutzt an dieser Stelle das Bild von Nahrungsaufnahme. Und da möchte ich noch einen kleinen Exkurs mit reinschieben an dieser Stelle. Nahrungsaufnahme. Wie ernährst du dich geistlich? Ganz ehrlich, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir unsere geistliche Ernährung fast so zunehmen wie unsere normale natürliche Ernährung. Keiner von uns baut mehr sein ganzes Gemüse im Garten an. Ne, und der Nachbar, der hat die Schafe und der andere Nachbar hat Schweinchen. Und der Nachbar, und dann tauschen wir untereinander und so. Ich habe hier ganz viele Äpfel, die habe ich angebaut, ne? Da habe ich den Boden, da habe ich gedüngt und so. Und ich habe umgegraben und Möhren gesät. Ne? Haufen Arbeit, die so hinter Ernährung eigentlich steckt. Ne? Unsere Kinder, die Kleinkinder, die wissen ja schon überhaupt nicht mehr, was ein Bauernhof ist, größtenteils, wenn die aus einer Großstadt kommen. Ja, also wenn du die fragst, wo kommt der Salat her, dann sagen die, aus dem Aldi. Aber wisst ihr was? Genauso ernähren wir uns geistlich auch oft. Wir ernähren uns geistlich total einfach und simpel. Ah, heute Morgen Sonntag stehe ich mal nicht auf. Ich mache mal die Glotze an, Bibel TV, kann ja auch eine Predigt hören. Ach so, ja, da war noch einer, der, oh, wer sagte das letzte, so, oh, da gibt es doch so einen Typen im Internet, warte mal, wie war der Name nochmal? Oh, super Predigt, höre ich mir mal an. Ah, ich könnte mal noch auf die Konferenz fahren. Ne, und ich könnte auch hier noch, und ich, ach, guck mal, da gibt es so tolle Bücher, Gerd Medien und hier, und haha, guck mal, da Stimme Gottes hören und dies und jenes. Und so ernähren wir uns auf eine Art und Weise, die es zu Paulus Zeiten gar nicht gab. Gab es zu Paulus Zeiten gar nicht. Müssen wir mal ehrlich sein, da gab es kein Internet. Ne, diese ganze multimediale Vernetzung und so, das gab es nicht.
Kein Gemeindebrief.
Kein Gemeindebrief, genau. Aber Paulus hat Briefe geschrieben, muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Also wir haben ja heute schon, wir haben ja wenigstens eine Bibel schon mal, ne? Hatten die ja damals auch nicht. Also das war ja für Paulus und ich sag mal für die Urmission, für die Apostel war das ja eine besondere Herausforderung auch. Ne? So, mittlerweile haben wir die Bibel, aber das reicht uns ja nicht. Wir brauchen noch, wer weiß was drumherum. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass bei dieser Art von Ernährung die Dinge nicht in die Tiefe gehen. Ganz vieles davon ist oberflächliche Ernährung. Wenn ihr zusammen im Hauskreis sitzt und ihr schlagt die Bibel auf, Apostelgeschichte, habt ihr die übrigens gelesen? Wer war alles da bei meiner letzten Predigt? Wer hat es gemacht? Durchgelesen? Super. Wenn ihr das macht und das im Hauskreis macht und an Worten hängen bleibt, ja, und in die Tiefe geht und das diskutiert, wenn ihr das auf euer Leben bezieht, dann fangt ihr an diesen Worten zu reifen, dann fangen an, diese Worte in euch hineinzufallen, dann ist die Saat, die da gesät wird, die fällt auf guten Boden und die geht irgendwann auf. Aber diese, ich nenne das immer so gerne Fastfood-Ernährung, dieses schnell einfach, ne, von irgendjemandem, den ich gar nicht kenne und mit dem ich mich nicht reibe. Ja, das ist ja auch dieses Reiben, ne, am Glied. Ne, die Glieder, die sich aneinander reiben. Eisen wird durch Eisen geschliffen, ab da unten am Kühlschrank hängen. Ja, am Wort Gottes zu reifen, in der Gemeinschaft zu reifen, das bringt Tiefe. Das bringt persönliche Reife. Ich kenne Menschen, die sind seit 40 Jahren im Glauben, die ernähren sich nur oberflächlich und deren ganzes Glaubensleben scheint total oberflächlich zu sein. Da geht nichts in die Tiefe. Boah, da denke ich immer, wo bleibt da die geistliche Reife? Das brauchen wir. Und wir brauchen die Ernährung aus dem Wort Gottes heraus. Die Bibel aufzuschlagen. Ich weiß, dass das manchmal schwer ist. Das ist so schwer, wie den Garten zu bearbeiten und es umzugraben und zu warten, bis da mal Wachstum rauskommt. Ja, die Radieschen im Aldi, die liegen im Fach, die nehme ich und hab sie. Die Radieschen aus dem Garten, da muss ich aber mal warten. Ne? So, da muss ich auch noch beten. Herr, lass die Radieschen wachsen. Ne? Von uns hat keiner einen Grund zu beten vorm Aldi. Herr, lass heute gar Radieschen im Regal liegen. Nee, mach keinen Quatsch, die liegen da. So, aber die aus dem Garten, die guten, die leckeren, die ganz besonders guten, ne? Mit den Erdbeeren jetzt auch, ne? Können wir alle schon essen, Erdbeeren? Haben wir gestern Erdbeeren gehabt? Und dann hast du, ah ja, die sind noch nicht so richtig gut. Nee, die sind auch noch nicht so richtig gut. Aber die du in deinem Garten angepflanzt hast, ne? Da, wo du düngst und das Heu drunter legst und so, ja, da geht's, das läuft schon im Gaumen. Ne? Wenn die dann reif sind und oh, ja, da pflück ich die und dann ist das, boah, das ist Nahrung. Feste Nahrung, redet Paulus von. Und die brauchen wir und die finden wir in seinem Wort. Okay, kleiner Exkurs. Ich fasse zusammen. Ah, nee, stopp. Nee, ich fasse doch zusammen an der Zeit. Ich überspringe das jetzt. Tue alles für die Einheit, indem du deine Geschwister liebst. Das sagt Paulus uns. Das sagt Gott uns. Und das entspricht deiner primären Berufung. Erster Job auf deiner To-Do-Liste ist das. Nichts anderes. Und das ist etwas, das geschieht hier zu Hause, da, wo du verortet bist, da, wo Gott dich haben möchte. Das geschieht nicht auf irgendeinem Jesusmarsch und nicht auf irgendeiner Konferenz oder sonst irgendwo, da geschieht das nicht. Hier liebst du deine Geschwister. Die Geschwister, die ich nur einmal im Jahr sehe, zu lieben, ist ja wohl überhaupt gar kein Problem, oder? Deswegen ist das auf Konferenzen auch immer alles so harmonisch. Ne? Da kann man neue Leute kennenlernen, das ist schön, es ist so oberflächlich. Ne? Eisen wird durch Eisen geschliffen. Tue alles für die Einheit, indem du deine Gabe lebst. Finde deine persönliche Berufung innerhalb des Leibes raus. Find deinen Platz raus. Reflektiert, redet miteinander, schaut euch gegenseitig in die Augen. Nehmt teil an eurem Leben. Tut Buße voreinander. Das sind alles Dinge, die dazugehören. Ich habe noch keinen auf der Konferenz gesehen, der... Ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Tue alles für die Einheit, indem du nach persönlicher Reife strebst. Nimm die Bibel in die Hand. Kämpf mit dem Wort Gottes. Lies die Sachen, die du nicht verstehst. Lies sie 10-mal. Ich weiß noch, als junger Christ, 3 Jahre war ich mit Gott unterwegs. Ich habe in den ersten 3 Jahren habe ich die Bibel jedes Jahr einmal durchgelesen. Und da gab es so Stellen, wo ich immer wieder hängen geblieben bin. Hesekiel 47. Da kommt so eine... wahnwitzige Stelle, hat er so eine Vision und dann wird er in den Tempel geführt und einmal rum und dann läuft da Wasser auf einmal aus dem Thron und dann steht er bis hier im Wasser und irgendwann steht er bis hier im Wasser und irgendwann ist ein reißender Strom und der reißt alles mit und du denkst beim ersten Mal, hä, Bahnhof? Beim zweiten Mal denkst du, hä, Doppelbahnhof? Ja, und beim dritten Mal denkst du auch, ey, weißt du was, ich verstehe das nicht. Und dann lese ich die zum 4. Mal. Und dann spricht der Heilige Geist auf einmal zu mir, schlag mal Offenbarung so und so auf. Und dann schlage ich die Offenbarung auf und da ist ein ähnliches Bild, was Gott benutzt. Und plötzlich spricht der Geist zu mir, das ist das, wenn ihr meinen Altar in den Mittelpunkt stellt. Und wenn ihr den Geist fließen lasst, dann wird er sich seinen Weg bahnen. Und er wird immer größer, der Fluss. Und alles, was an diesem Fluss dran ist, wird wachsen und grün. So, dann habe ich darüber gepredigt, fand ich voll cool. Also es ist eine von den Predigten, die ich mir heute noch anhören kann, die ist 17 Jahre alt, wo ich heute noch sage, ey, die war echt cool. Also geht noch besser, aber war cool. Ja? Okay, also indem du nach persönlicher Reife strebst, nimm das Wort Gottes, ist es. Du verstehst du dann nicht, das ist der gute Samen. Und wenn der auf guten Boden, wenn dein Herz stimmt, deine Herzenshaltung dabei stimmt, fällt er auf guten Boden und das wird sprießen. Und irgendwann werden dich Verse begleiten. Irgendwann werden Verse dein Leben verändern. Irgendwann wirst du so eine Kraft daraus ziehen. Denn Jesus ist in dem Wort. Denn die Bibel sagt, was ist er? Ich bin das Wort des Lebens. Wenn ihr das Wort der Bibel aufnehmt, nehmt ihr Jesus auf. Amen.